Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny.
Hello and again, hier bei Dangerously Loud. Wir sind zurück, wir haben auch heute wieder eine Band mit dabei und wir haben auch feinsten Metalcore mit im Schlepptau. Wir haben nämlich heute Melody of My Heartbeat dabei. Wir haben nämlich den Sänger Luke dabei, wir haben Lenner dabei, der eigentlich an der Gitarre ist, aber dazu später mehr. Und wir haben Christoph alias Kresse, der am Bass mit da ist. Schönen guten Abend, Jungs.
Hallo.
Moin. Moin.
Und wie immer auch an meiner Seite die nette Mika, hallo.
Hi.
Ja, wir haben ja immer so eine kleine Tradition zu Beginn. Wir fragen immer ganz gerne, was habt ihr zuletzt gehört? Das muss kein Metal sein, ihr könnt alles nennen, außer Schlager. Das verurteile ich.
ich fange an, Lamb of God, Ditch, eben im Auto.
Wie alt ist denn der Song? Der ist schon älter, ne?
2022, glaube ich.
Ah ja.
Müsste das letzte Album sein und ja, geht richtig gut nach vorn. Ja, sehr moderner Mix. Bockt. Empfehlungen von mir.
Ja, sehr geil. Ja, Lamb of God, die verpasse ich immer, wenn die auf dem Festival spielen. Also ich weiß, die waren irgendwann mal auf dem Force und ich weiß nicht, was da war.
Auch dort gesehen.
Ja.
Das war einfach für mich das Highlight. Die mussten gar nicht groß die Menge animieren. Das ging ganz von alleine. Also das war echt der richtige Hammer.
Ja, ich glaube, die sind mittlerweile auch so eine Größe, dass es halt, also es ist, glaube ich, immer so ein Ticketseller, kannst du sagen.
Ja, genau.
Perfekt. Gut, Lennart, was gibt's bei dir?
Klasse, war das Force, wo wir zusammen waren? Ich weiß doch, ich habe mich da den ganzen Tag bei 40 Grad braten lassen und war zu dem Zeitpunkt so unbeeindruckt, dass das wirklich gar nichts für mich gemacht hatte, die zu sehen. ich bin so gerade mal wieder in so einer Crystal Lake Phase. Ich habe mal wieder Apollo gehört, den ich irgendwie vor 2 Jahren, 3 Jahren jeden Tag 10 Mal gehört habe und allen damit auf den Sack gegangen bin, und heute hatte ich es irgendwie wieder.
Sehr gut. Hast du mal in die neue Band von ihm reingehört, also von dem Ex-Sänger?
Ja, also hat mich auch irgendwie interessiert. Aber also das hat jetzt irgendwie für mich nur noch die Härte und nicht mehr so ganz das Melodiöse.
Ja, ja.
Und ich fand gerade diesen Mix, den sie bei Crystal Lake hatten, vor dem Sängerwechsel aus dem Gesang, den Melodieparts, den Blastbeats, wie das nach vorne geschoben hat, das hat mich einfach total abgeholt.
Ja. Ja, ich muss so ganz ehrlich gestehen, ich habe die auch seitdem er weg ist nicht mehr weiter verfolgt. Also ich habe keine Ahnung, was gerade so die Musik irgendwie bei denen ist und so weiter. Ich habe die, glaube ich, auch damals nur einmal live gesehen, wo die noch mit dem ehemaligen Sänger da vereint waren. Aber das war halt ein geiles Konzert, da konntest du nicht meckern. Oder ein Auftritt zumindest, das heißt, war, glaube ich, auch wieder irgendeinem Festival. Naja. Ja, Luke, was hast du Schönes?
Ja, ich bin gerade so ein bisschen bei Insanely Illegal Cage Fight von Dalav und Jackson Rose. Ist mal so ein schöner, kurzer Track.
Zu viel auf Instagram rumgehangen.
Hä?
Zu viel auf Instagram rumgehangen.
Ja, natürlich. Ne, so schön 1 Minute 41, schön aufs Maul. Finde ich super.
Aber was ist das für ein Genre? Also,
es ist eine sehr gute Frage. Also es ist auch sehr rhythmisch, aber generell, ja, was würde ich es nennen? Schon Metalcore, aber eher so moderneren.
Okay. Naja, dann. Mika, was hast du gehört?
Ich habe tatsächlich, bevor ich an meinem eigenen Song gearbeitet habe, von Purple Kiss das neue Comeback mir angeguckt. Daher spreche ich jetzt mal hier wieder den thematischen Rahmen.
Warte mal, das hört sich schon wieder nach K-Pop an,
ja,
oder?
Ja, natürlich ist es K-Pop, ja.
Ja.
Was war sonst?
Ja, du. Ja, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wie am Dienstag, wo wir mit Chiffre aufgenommen haben. Mir rettet heute wieder ein Release den Arsch, weil viel ist nicht passiert. Und zwar haben Why She Sleeps einen neuen Song rausgehauen. Der heißt Leave Me Alone. Ist cool, ja. Freue mich, den live zu hören. Ist jetzt aber auch nicht so irgendwie, dass der jetzt von jetzt auf gleich einen irgendwie, also mich jetzt komplett irgendwie abgeholt hat, dass ich jetzt sage irgendwie so, ja, Mensch, das nächste Brett. Muss ich mir, glaube ich, noch ein paar Mal anhören. Aber hat, glaube ich, von den, also er ist sehr einfach, was den Text angeht, weil es halt hauptsächlich die ganze Zeit Leave Me the Fuck Alone geht halt. Und ansonsten ist es halt tatsächlich die typischen Why She Sleeps Riffs. Deswegen, ich glaube, wer die Band mag, hat bestimmt Spaß damit. Jo, und das war's. So, dann kommen wir mal zu euch. Da müsst ihr mir jetzt mal ein bisschen helfen, weil ich habe nämlich zwei Daten gefunden. Ich habe einmal gefunden, ihr seid 2013 gegründet worden. Dann gab es eins, das hat gesagt 2014. Ihr seid aber aus Hannover und ich war mir jetzt eben nicht sicher, welche Zahl stimmt denn jetzt? Weil das würde sich ja dann quasi auch auf eure Debüt-EP halt eben schlagen. Weil ich hätte jetzt gesagt, wenn es 2013 ist, dann war 2014 die Debüt-EP Back to Reality. Aber das müsst ihr tatsächlich mal sagen, wann ihr euch gegründet habt.
Das ist eine Aufgabe also, für Lennart, der hat das als einziger erlebt hier am Tisch.
Ja, also wir sind 2013 das erste Mal so richtig auf Suche von anderen Musikern gegangen und mit wir meine ich mein Bruder Arvid und ich, wir haben die beiden Gitarren gemacht und wir sind auch noch Zwillingsbrüder, das heißt früher schön zu Hause bei den Eltern auf der Couch am Rummetteln und irgendwann daraus probiert eine Band zu machen. Und 2013 haben wir dann das erste Mal Sänger, Bassist, Schlagzeuger zusammengesucht und daraus ist dann die EP entstanden, die du dann wahrscheinlich 2014 gehört hast.
Ja, natürlich.
Also die du gehört hast, dass die von 2014
ja,
ist.
Ja, ja, das muss ich ja tatsächlich sagen. Ne? Ich habe ja nach der EP halt irgendwie gesucht und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe sie nicht gefunden. Tatsächlich auf Spotify gibt sie halt eben nicht mehr. Also kommt man da überhaupt noch? Bei YouTube ist sie echt noch zu kriegen. Okay, perfekt.
Aber genau, kann ich als Full-Album-Upload, ist dort zu finden.
Auf eurem Kanal, ne? Ja, dann war das nämlich das. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich mich da gerade verlesen hatte, sozusagen. Und das ist einfach das Album gewesen, aber nein, tatsächlich nicht. Naja, 2017 kam dann aber eben tatsächlich euer Album. Und das habt ihr ja im komplett selbstschaffenden Prozess halt gemacht. Also habt ihr tatsächlich irgendeine Art von Finanzierung gekriegt oder habt ihr das wirklich alles komplett selber gestützt?
Wie kriegt man denn heutzutage für eine kleine Metalband Finanzierung?
Es gibt diese vom Staat, ja, diese Fördermittel da halt, aber die Anträge sind wohl super kompliziert.
Oh, da haben wir nie dran gedacht.
Also es gibt tatsächlich mehrere musikalische Förderungsprogramme, also wobei es wurden auch jetzt mal wieder ein paar gekürzt, aber die Anträge sind halt, wie es halt so ist in Deutschland, ne?
Ja, ja.
Bürokratisch.
Ja.
Nee, das haben wir alles selber gemacht. Die ganzen Mikros besorgt, weil wir hatten zum selben Zeitpunkt so eine kleine Veranstaltungsreihe in Hannover.
Ja.
Und da mussten wir uns sowieso für die Live-Shows alles Mögliche an Mikrofonen und Technik besorgen und so Know-how drauf schaffen, was so Tontechnik angeht. Und da dachten wir dann, naja, bevor wir jetzt hier Unsummen dafür ausgeben, dass uns im Studio ein Tontechniker anschaut, mit dem Kopf schüttelt, wie wir unsere Instrumente spielen und dann dafür irgendwie mehrere hundert Euro die Stunde dafür ausgeben, dachten wir, das kriegen wir auch selber hin. Jetzt rückblickend hätte sich vielleicht der Blick von außen so ein bisschen gelohnt, aber damals war das eine echt coole Erfahrung, das alles selber zu machen und hat uns auch viel beigebracht darüber, wie man jetzt halt so klingen sollte.
Ja, ich muss halt auch sagen, ich finde, wenn man so alles von null in Eigenregie macht, ist es zwar unglaublich anstrengend, aber man lernt unglaublich viel.
Ja, auf jeden Fall.
Da hat Lennart aber auch mit am meisten gelernt, da er da auch die meisten Sachen auch gemacht hat mit den Aufnahmen, Mixen und so weiter.
Ja, weil ich hätte jetzt auch so gefragt, wie er so auf die Zeit zurückblickt, weil ich muss tatsächlich sagen, also da ich das ja auch bei mir fast alles in Eigenregie mache, aber ganz am Anfang schon, und ich dann immer daran denke, so Hilfe wäre ganz nett, weil es so viel Zeit ist teilweise auch und anstrengend. Wie blickt ihr so auf die Zeit? Also vermisst ihr das oder ist es schon schön, irgendwie dann doch ins Studio zu gehen und jemanden von außen zu haben?
Naja, also wir hatten diesen Blick nicht so richtig. Ja. Also jetzt haben wir immer noch zwar so ein paar Leute, die uns online in der E-Mail Rückmeldung geben, wie das so geworden ist. Aber um mal so die Zeit vor 2016, bevor jetzt mal Presse mit reingekommen ist, könnte ich ja noch mal was zu sagen. Da haben wir halt wirklich viel, viel Zeit auch und Geld, Mühe da reingesteckt, halt erstmal so zu lernen, wie es halt überhaupt läuft. Und wenn wir jetzt aus unserer heutigen Sicht auf die Geschichte der Band schauen, haben wir uns halt auch sehr viel Mühe und Aufwand gemacht man rückblickend sagen könnte, ach, das hätte man sich vielleicht mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen auf andere Leute hören sparen können. Hm. Und 2016 haben wir uns dann ganz schön mit Auftritten überladen.
Das war noch nur 30 oder sowas.
Ja, und wie es dann weiterhin kann, Kresse ganz kurz sagen, weil dann kam er so zu der Zeit rein.
Naja, also ich sag mal, das erste Jahr, wo ich denn am Start war, 2017, gab es auch noch regelmäßig Gigs. Aber es war halt auch direkt die Phase, wo wir dann mit den Recordings gestartet haben, bei dir auf dem Sofa. Ja, war anstrengend. Für dich wahrscheinlich noch eine Ecke mehr als für uns. Aber auch irgendwie, weiß ich nicht, ich blick da auch mit so einem leicht nostalgischen Auge zurück. War schon irgendwie witzig. So ein komplettes Album, wo man wirklich von vorne bis hinten alles selber gemacht hat. Und natürlich auch entsprechend Einfluss hatte. Ob das nun gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber weiß ich nicht, das hatte irgendwie schon was, ne?
Wobei wir jetzt unbedingt nicht unbedingt weniger Einfluss haben, weil wir immer auch alles selbst aufnehmen und das nur zum Mixen, Mastern wegschicken.
Ja, aber ich sag mal, die Frequenz, bis man denn dort ein Feedback kriegt oder eine neue Version, das ist dann doch ein bisschen höher. Und irgendwann muss man halt auch mal zum Schlusspunkt kommen, ne? Sonst meckert der Geldbeutel.
Das ist wohl wahr.
Ja. Naja, ich hab mir ja dann eben das Album eben mal angehört und ich hatte tatsächlich so leichte nostalgische Gefühle, weil das habt ihr ja auch bei euch in der Bio halt reingeschrieben. Ihr versucht ja schon so ein bisschen den Metalcore-Sound eben der 2000er Jahre so ein bisschen rüberzubringen. So. Und ich habe mir halt gesagt gehabt, naja, wenn ich jetzt von dem jetzigen Stand aus, wenn ich mal eure gesamtes Schaffenswerk halt so angucke, so als Jugendlicher hätte ich, glaube ich, dieses Album hoch und runter gehört, so, weil das genau halt eben damals in diese Zeit, in diese Kerbe halt eben reingetroffen hat. Jetzt aktuell, muss ich sagen, gefallen mir dann eben eure Single-Releases von seit 2021 halt eben dann besser als das Album. Aber es ist halt auch so, was ich mich gefragt habe, weil ihr eben gerade diesen Sound halt rübergebracht habt. Ist das tatsächlich so diese Zeit, die euch so richtig beeinflusst hat und wo ihr halt sagt, okay, das ist halt so geil gewesen, wir wollen das halt einfach immer noch leben eigentlich?
Ja, also wir gehen immer noch in Skinny Jeans auf die Bühne.
Und machen Rapcore.
Also. Ja, das hat sich auf jeden Fall nicht geändert.
Also ernsthaft, die Zeit hat so unseren musikalischen Werdegang auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. Gerade so Bands wie August Burns Red, Parkway Drive, damals mit einem großen Ausrufezeichen, oder Texas in July haben uns wirklich sehr, sehr geprägt, was das Instrumentale anging. Und das war zu der Zeit das, was wir immer gehört haben, was wir immer spielen wollten. Und naja, aber das hat sich dann ja auch so ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, ja.
Ich meine, die Bands, die man damals dann so ultra krass fand, als dann Architects, Bring Me the Horizon, Parkway Drive alle angefangen haben, keinen Metalcore mehr zu machen, wurden da auch irgendwie so die Einflüsse kleiner und man hat mehr nach links und rechts geschaut, so ein bisschen mehr seinen eigenen Sound gefunden und daraus sind dann wirklich jetzt die Songs entstanden.
Wenn wir schon bei eurem Schaffensprozess sind, wie geht ihr da eigentlich vor? Also wie ist so euer Produktionsprozess? Schreibt einer bei euch? Schreibt ihr alle zusammen? Erzählt mal so ein bisschen, wie es so behind the scenes ist.
Ich würde mal anfangen. Also eigentlich ist es so, federführend sind zu 90% Lennart und Arvid im Prozess. Und meistens ist es so, die denken sich in ihrem stillen Kämmerlein eine Idee vor, tabben das, dann präsentieren sie uns das und dann wird diskutiert.
ich wollte gerade sagen, halt stilles Kämmerlein.
Naja, aber dann wird halt versucht, dass auch die Meinung der anderen dort irgendwie noch mit einfließen kann. Aber ich sag mal, es entstehen schon relativ fixe Ideen, wie der Song auszusehen hat. Und wenn dann mal eine Idee konkret wird, dann wird auch überlegt dann im großen Kreis, okay, was passt dort irgendwie thematisch zu, textlich? Ist es nun ein trauriger Song oder ein fröhlicher Song, so in Richtung Revenant oder so? Und dann wird halt überlegt, so, was für ein Thema könnte man angehen? So. Mhm. Manchmal ist es auch so, die Texte entstehen schon in Freiform, sag ich mal, davor. Ne? Und dann wird geschaut, okay, dann wird der Text halt so lange verwahrt, bis irgendwas passt, wo man ihn drauflegen kann. So. Das ist also, weiß ich nicht, irgendwie relativ unstrukturiert bei uns, aber es kommt doch was bei rum manchmal.
Ja, es ist halt relativ gemischt, aber ich meine, jeder hat da ja auch seine eigene Arbeitsweise und manchmal ist es so, also manchmal bleiben ja auch Sachen einfach Wochen, Monate oder Jahre liegen, bis man sie dann wieder ausgräbt.
Ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon über die doch recht lange Pause zwischen dem Album und jetzt der ersten Single wieder gesprochen. Und das war genau so ein Ding. Dann hatten wir alle viel zu tun, arbeitsmäßig. Während Corona ging es halt bei uns von auftrittsmäßig halt auch richtig in den Keller. Mhm. Und jeder hat sich dann auch so ein bisschen andere Beschäftigung gesucht. Und da lag beispielsweise Revenant einfach mal 4 Jahre rum, bevor der rauskam. Mhm. Weil wir zuerst hatten wir erzählen es auf jedem Konzert. Wir hatten so eine kleine Gigpause von so ein paar Monaten. Und in der Lücke hatten wir dann Revenant geschrieben, so als, oh, wir haben wieder richtig Bock auf die Bühne zu gehen. Und aus einem sind aus ein paar Monaten sind dann ein paar Jahre geworden. Und der hat dann irgendwie für uns dieses Gefühl, zurück zu sein, so viel mehr aufgefasst. Aber da liegt dann halt wirklich einfach mal richtig Zeit zwischen. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein bisschen regelmäßiger wieder unterwegs sind, weil sich auch das alles bei uns wieder mal so richtig in der Schiene entwickelt, dass wir wieder alle zusammen an den Strang ziehen. Mhm. Deshalb kommt jetzt wieder häufiger was raus. Aber ja, du hast schon recht, manchmal liegen die Ideen wirklich lange darum.
Was ja nicht immer schlecht ist. Also, das ist, manchmal müssen Sachen auch reifen.
Gut gesprochen.
Ich wollte schon sagen, also ich meine, wir haben sie jetzt auch bei vielen großen Bands, die jetzt dann irgendwann später nochmal unveröffentlichtes Material rausbringen, so, und dann sind das doch nochmal irgendwelche Bomben. Von daher muss das ja eben nicht schlecht sein. Also ihr habt quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt tatsächlich viel Spaß so an Live-Auftritten und würde jetzt fast behaupten, dass ihr eigentlich mehr Wert auf diese ganzen Live-Auftritte legt, anstatt jetzt, sage ich mal, ja, wie manche andere Bands vielleicht jetzt irgendwie mehr Zeit im Studium zu verbringen oder, ich sag mal, in der Produktion, um halt neues Material rauszubringen. Also ihr wollt, sage ich mal, eher sagen, nee, wir möchten halt eher nach vorne und die Songs live spielen und vielleicht gibt's dann halt eben mal einen neuen Song irgendwie, wenn wir dann zwischendrin sind. Ist das richtig oder täusche ich mich da so ein bisschen?
Ja, die Aufnahmen sind ja schon im Endeffekt so der Mittel oder das Mittel, um irgendwie bekannter zu werden und dadurch dann halt mehr und größere Auftritte zu bekommen. Das ist ja im Endeffekt so, ja. Und ja, also für mich auf jeden Fall sind die Live-Auftritte halt auch immer das, was dann wirklich Spaß macht. Bei den Proben machen wir es halt auch oft, dass wir dann halt als Live-Setting mehr oder weniger wirklich proben, nicht irgendwie im Sitzen sowas, sondern schon auch noch mit hin und her bewegen, damit man auch nicht so ein bisschen die Bühnenpräsenz verliert und so weiter.
Mhm. Ronny, hast du uns in Suling gesehen?
Ja, ja, da wäre ich nämlich jetzt auch noch drauf gekommen. wir waren tatsächlich da. Habe ich euch nicht da sogar angesprochen oder spinne ich? Nee, ich habe es nicht gemacht an dem Tag. Ich weiß gar nicht, was da schon wieder los war. Ich glaube, wir hatten mit Bucketlist zu tun gehabt, weil wir mit denen auch noch so im Gespräch waren. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, woher ihr eben Headgear und Bucketlist tatsächlich kanntet, sozusagen. Ob ihr die von irgendeinem Song-Contest kanntet oder ob ihr einfach so schon mit denen verbandelt wart, weil die ja gemeint hatten, dass die halt eben jetzt Freunde sozusagen halt eben für die Auftritte jetzt mit eingeladen hatten. Und darauf bin ich ja dann eben auch erst zu euch gekommen, weil ich von dem Auftritt, also muss jetzt mal ehrlich sagen, die Akustik war nicht die beste. Das lag aber auch einfach so ein bisschen an dem Setting dort, weil auch Bucketlist hat man manchmal schwer verstanden. Aber ansonsten war ich halt irgendwie geflasht und habe mich dann auch sofort mit eurer Musik halt so ein bisschen auseinandergesetzt.
Also wir hatten an dem Abend entschieden, dass wir euch einladen wollen. Sagen wir doch, wie es ist.
Das hört man gern.
Ja, das ehrt uns natürlich. Also Headgear kannten wir auch noch nicht vorher, aber wir kannten die Bucketlist, beziehungsweise Chris von Bucketlist schon relativ lange.
Ja.
Weil ich meine, Braunschweig ist ja jetzt nicht so weit von Hannover weg.
Ja.
Und gerade als auch Bucketlist noch in den Anfang war oder bei Chris vorherige Band, ich komme gar nicht mehr auf den Namen, hat man schon mal zusammen die Auftritte gespielt und wir haben dann vor 8 Jahren oder wann das losging, schon viele Auftritte gemeinsam gehabt. Wir sind sogar mal auf so einem Mini-Festival in Sachsen mehr oder minder aus Versehen zusammen aufgetreten. Und das war schon ziemlich cool. Und da hat man sich mal wieder gesehen und Chris hat den Abend so ein bisschen mit organisiert und uns da einfach gefragt, ob wir nicht Lust haben.
Ja. Yeah.
Und Lust haben wir immer, klar. Wir hatten so ein bisschen Sorge im Vorfeld, weil es war ja keine Band direkt aus Suling. Headgear waren ja so mit Bremen die nächsten.
Ja. Yeah.
Aber wir waren so begeistert von dem Abend. Also ihr habt da auch einen guten ihr habt da auch einen guten Abend erwischt. Weil wir hatten vorher echt Sorge, dass dadurch, dass wir wirklich keine Band direkt aus der Gegend hatten, dass es halt relativ mau wird, aber das Jotz hat ja eine echt treue, die Leute, die kommen da ja wirklich regelmäßig hin, auch einfach für das Event und jetzt nicht zwangsläufig für die Bands, und das war schon echt gut.
Ja.
Ja, stimmt. Ich muss halt sagen, dass die Stimmung echt gut war. Also.
Ja, ja.
Das kann, also ich glaube, das ist ja auch für die Bands immer ganz schön, wenn sie da eine Crowd haben, die halt auch irgendwie mitmacht und nicht nur schweigend dasteht.
Ja, das ist eigentlich der Grund, warum man das macht. So, das ist das Belohnendste überhaupt. Ja.
Aber um mal eine Kurve tatsächlich von dem Abend zu schlagen, weil ich kannte euch ja davor noch nicht, bevor ich euch an dem Abend live gesehen habe, aber was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, bevor ihr ja schon angefangen hattet, war euer Bandname und euer Logo. Ich finde euer Logo wirklich richtig, richtig schön. Deswegen wollte ich nämlich mal tatsächlich fragen, wie der Bandname entstanden ist und das Design dazu.
Welches Logo?
Naja, also zumindest auf dem Banner war das ja dieser dieser Kompass, genau, ne? Richtig. Und dann halt so ein bisschen mit Weltkarte noch unterlegt. Also das sah halt echt cool aus. Deswegen dachte ich mir so, ich würde gerne wissen, wo das Design so, also wie ihr zu dem Design gekommen seid und zu dem Namen halt.
Tja, also das, erstmal, ich finde das cool, dass du das sagst. Ich mag den Namen auch total. Aber gerade unter den klassischen Metalern oder sagen wir mal, die Leute, die sehr auf ihre Männlichkeit bedacht sind, da stößt das manchmal so ein bisschen an, weil irgendwie mit Heartbeat, und denen ist das zu sanft dafür, dass wir so eine harte Musik machen. Aber als wir den Namen damals gefunden hatten, hatten wir halt irgendwie überlegt, so ein Pluralname oder irgendein Kontinent, irgend so ein Ding ist, es wurde halt schon zu häufig gemacht.
Ja.
Ich meine, wie viele Leute gibt es, die halt irgendwie einfach irgendein Verb, irgendein Adjektiv mit einem S hinten dran haben und daraus dann Bandnamen gemacht haben?
Drei-Wort-Bandname.
Ja, oder tatsächlich, ich wollte schon sagen, ja, genau. Wie viele Leute gibt es, die gesagt haben, okay, pass auf, wir haben Alaska, lass uns mal irgendwas drumherum bauen. Ja, dann machen wir Oceans 8 Alaska, perfekt. Die anderen heißen jetzt dann nur Oceans, und dann haben wir die heißen nur Alaska und so. Lass uns mal noch irgendwas anderes machen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas mit Alaska finden wir schon noch rum. Also da waren sie alle ein bisschen kreativ.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, um ganz kurz nur einzuwenden, ja, ich meine, ich bin jetzt eine Frau, die den Namen toll findet, aber ich finde, also wenn da irgendwelche Leute rummeckern wegen Männlichkeit, also ich weiß nicht, was jetzt an Melody unmännlich ist, weil Melodie, jeder Song hat eine Melodie, also to be honest, ich finde es cool, dass
sie den Namen. Optimalerweise hat das jeder Song.
Also optimalerweise, ja. Deswegen.
Nicht, weil jeder Song von uns hat.
deswegen.
Naja, aber ursprünglich hatten wir einen anderen Namen.
Ah, wollt ihr den verraten?
Also, aber das war vor. Ja, kennst du oder kennt ihr noch die, so eine, auch eine richtig oldschoolige kanadische Band namens Thread Single?
Nee.
Sagt mir auch nichts.
Ja, ist auch ganz schön der Nischen-Metalcore. Aber die hatten mal einen Song, der hieß To Remember. Und den fanden Alt und ich richtig cool. Damals schön mit 16 auf der Couch bei den Eltern den ganzen Tag gespielt. Und da dachten wir irgendwie, dass das ein cooler Bandname sei. Aber wir wussten damals noch nicht, dass es die Band A Day To Remember gab.
Ah.
Schwierig. Ja, und dann vor dem ersten Auftritt hat dann unser damaliger Sänger so gesagt, ey, Doug, das können wir nicht machen. Irgendwie muss doch mal was anderes sein. Und dann hatten wir dann diesen Moment, dass wir dann den Veranstalter, der das organisiert hat, gefragt haben, hey, wie viel Zeit haben wir denn noch? Und er meinte so, morgen muss das Ding in die Presse gehen, also schreib mir mal in ein paar Stunden den Namen. Und ich weiß noch, wir sind dann irgendwie nachts durch Hannover spaziert und haben irgendwie gebrainstormt, und dann irgendwann so abends am Hauptbahnhof haben wir dann so überlegt, ey, eigentlich wollen wir ja eigentlich nur das machen, worauf wir richtig Bock haben, wir wollen uns ausdrücken, was sagt das? So, wir wollen irgendwie so schnulzig, wie es klingt, unserem Herzen folgen. Und dann dachten wir so, ja, Melody of my Heartbeat, wir nehmen das Ding.
Das ist eine schöne Entstehungsgeschichte. Finde ich cool. Ist auch schön, dass ihr dabei.
Ich auch zum ersten Mal tatsächlich. Also sehr interessant hier. Sehr lehrreich.
Ja, man lernt nie aus.
Ja, also Wahnsinn.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Ja.
Wahrscheinlich nicht mehr so lang.
Geht ein eisiger Wind durch seine Mitgliedschaft.
Aber vor allem, das Geile ist, also wo du es jetzt gerade gesagt hattest, halt eben mit, nicht, dass es einer jetzt irgendwie schnippig kriegt sozusagen, die haben es jetzt nach A Day to Remember halt dann irgendwie benannt. Wir hatten auf dem High Flames, hatten wir letztes Jahr eine Band, Blacktooth, die hießen früher mal Blacktooth Scars, und die haben quasi sich halt eben diesen Namen halt kürzer gemacht und haben halt so ein ähnliches Design, also wirklich nur ähnlich. Es ist, wenn man mal genau drauf achtet, ist es tatsächlich, also gibt es da Unterschiede, wie halt die Band Beartooth so. Und die haben damals halt dann eben ihren neuen Bandnamen halt eben bekannt gegeben, das hatten die uns erzählt. Und dann ging es sofort los, dass die ersten haben, ja, schon ein bisschen schäbig, dass man sich irgendwie so nach so einer großen Band irgendwie orientiert und hast du nicht gesehen so. Und die waren so sauer, dass die sich halt irgendwie nicht so richtig wussten, was machen sie denn jetzt so. Sie können sich jetzt nicht halt schon wieder umbenennen und das Logo-Design wollten sie halt auch nicht ändern, weil kostet halt Geld, ne? Und da die das halt eben auch alles selber finanziert haben, kannst du ja nicht ständig da irgendwie wieder was anderes machen. Und sie meinten halt schon, sie haben wohl, also die hatten wohl zwei Entwürfe. Der erste vorher sah sogar noch mehr danach aus und haben das sogar nochmal abgeändert irgendwie. Und ja, also diese Kritik bestand und wo ich dann halt auch sage, na gut, ich sehe, wo die Parallelen sind, aber bei jetzt To Remember und A Day to Remember, also da vielleicht irgendwie so eine Assoziation zu schaffen, also wer da irgendwie nickpicky wird, weiß ich auch nicht.
Es gibt immer irgendjemanden. Immer.
Ja, ja.
Genau. Hater. Ja, aber es ist aber auch blöd, wenn man danach dann irgendwie sucht und das kam irgendwie so ähnlich an. Und damals war es dann halt auch irgendwie so ein bisschen der gute Wille dann unserem Sänger gegenüber und da uns hier eh keinen Arsch kannte, war das noch kein Problem, sich umzubenennen. Mhm. Jetzt muss ich sagen, hätte ich irgendwie ein Problem, mich umzubenennen, weil man halt so schon so viel Herzblut da reingesteckt hat. Und eigentlich, also ganz ehrlich, wie wichtig sind euch Bandnamen? So, wenn ihr die Mucke cool findet, also die meisten Bandnamen sind cringe.
Ja, also mal davon abgesehen, ist es ja auch eher so eine Marketing-Sache. Das Problem ist halt, umso bekannter du wirst, umso größeres Rebranding-Problem hast du dann halt einfach so. Und um mehr geht's ja bei den meisten.
Also Sachen wir hätten nicht kein Rebranding-Problem.
Ja. Also gerade am Anfang ist es nicht so schlimm, aber später dann. Also ich glaube so, es ist aber immer, wenn man sich irgendwie umbenennt oder irgendwas ändert, da kriegt jeder Marketer sofort einen Anfall. Das ist einfach so. Das ist so, das kannst du nicht machen. Und ich denke mir so, ey, ich kenne drei Leute gefühlt. Also ich glaube, die drei Leute werden es verkraften. So. Also ja, es ist halt.
Siehe Twitter, ne? Also
ja.
Ab einer gewissen Größe wird es echt problematisch.
Ja, ist so. Also und ich glaube, fast niemand benutzt die neue Bezeichnung oder sagt auch statt Tweeten, Exen. Nee,
genau.
Also das macht man, also nein, das war sowieso so eine Schwachsinnsaktion. Aber
also ich kenne sowieso niemanden, der Twitter genutzt hat.
Naja.
Jetzt mal ernsthaft, wie viele Leute in eurem Umfeld haben tatsächlich Twitter benutzt?
Ich nutze tatsächlich Twitter.
Sagen wir mal so, auch nur,
um Cringe-Kommentare zu lesen.
Also ich mache da drinnen nichts mehr, ich habe es aber noch drauf sozusagen, ja, genau. Halt. Und das Einzige, was ich halt mache, ist tatsächlich, dass ich dir der Variety folge, um halt irgendwie so die ganzen News, was so Filme und Hollywood angeht, zu mitzukriegen. Ansonsten, keine Ahnung, es ist halt eigentlich nur da.
Ja, ich nutze es tatsächlich nur, um Cringe-Kommentare zu irgendwelchen Sachen zu lesen.
Ja, naja. Aber ich meine, Rebranding-Probleme, also wenn du mal im größeren Bereich guckst, also glaube, eins der prominentesten Beispiele letzten Jahre ist ja Electric Callboy so. Da war ja ein riesen Aufschrei, wo sie sich dann umbenannt haben, wo sie dann auch die Erklärung dazu abgegeben haben. Da kam ja dann wieder quasi halt der deutsche Heiko an und hat halt irgendwie gemeint gehabt, ja, man darf ja heutzutage gar nichts mehr. Und ich meine, jetzt geht's halt einen auch locker über die Lippen. Sie heißen halt Electric Callboy und Feierabend so. Ich meine, sie hatten zwar auch das Schwein, dass sie jetzt halt, sag ich mal, nochmal so einen kometenhaften Aufstieg bekommen haben. Aber nu, so, also was soll's?
Man gewöhnt sich ja auch im Endeffekt.
Ja, aber die haben ja auch Glück.
Die haben
ja auch Glück, dass es immer noch EC ist oder sie, oder Glück, näher, sie haben es klug gemacht, sagen wir
ja,
so.
Ja.
Ja.
Naja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du es komplett änderst. Vor allen Dingen finde ich es immer merkwürdig, wenn du dann deinen Namen änderst zu genau den Namen, die wir vorhin besprochen haben. Dass du dann doch wieder Alaska da drin hast. Also, dass du aus Burlingdown Alaska gemacht hast, habe ich nie verstanden.
Man wollte es halt kurz halten.
Naja. Ja. Gibt's? So, ich fände es jetzt merkwürdig, wenn ich jetzt unseren Namen ändern würde in, was weiß ich, Heartbeats.
Oder ich dachte jetzt schon Melodie so auf.
Was weiß ich.
Einfach auf. Ja. Das ist das Kürzeste.
Ja, keine Ahnung, vielleicht hat es was damit zu tun, dass irgendwie dann nach Buchstaben abgerechnet wird, wenn du irgendwelches Merch druckst.
Ey, tatsächlich ist es echt schwer, unseren Namen designmäßig irgendwo unterzukriegen.
Okay, krass.
Ja, voll ausgeschrieben.
Also ich meine, wir haben das jetzt schon mit zwei Reihen.
Ja, ne, klar. Na gut, kommen wir mal zurück. Und ja. Zwar hätte ich mal eine Frage an Luke. Und zwar zu deinem Shouting. Weil da würde mich mal interessieren, ob du irgendwann mal Unterricht hattest oder ob du dir das selber beigebracht hattest. Weil bei dem Album, finde ich, merkst du irgendwie, dass es sehr in die Richtung geht, du hast es dir selber beigebracht, aber straf mich gerne Lügen. Und ich finde, bei den neueren Sachen halt hat man so das Gefühl, du bist irgendwie absolut professionell schon damit, als ob du irgendwie, keine Ahnung, Unterricht hattest oder als ob du jetzt das super geil beherrschst, ohne dass du halt Blut spuckst nach einem Auftritt.
Tatsächlich hatte ich bei den ersten noch gar keinen Unterricht. Mhm. Dann hatte ich irgendwann Gesangsunterricht, was aber nicht Shouten mit beinhaltet hatte. Das war dann wirklich nur, sag ich mal, Standard-Gesangsunterricht, was ja aber trotzdem sehr viel hilft, gerade um mal zu verstehen, was man da überhaupt macht und was so Basics angeht, was man ja auch beim Gesang und beim Shouten mitnutzen kann.
Mhm. Ja, gerade.
Mika, möchtest du deine beliebteste Frage dazu stellen?
Meine beliebteste Frage dazu?
Was na, die na, du fragst doch mal ganz gerne, wie die Sängerin sich halt.
Ja, ja, so, ja, genau. Ja, genau, meine beliebteste Frage die Woche war jetzt tatsächlich, ob du eine Routine hast. Also dadurch, dass du ja jetzt auch Unterricht hattest, hast du dir eine Routine irgendwie aufgebaut? Also, dass du täglich Übungen machst oder so?
Nee.
Ist auch okay.
Eigentlich, wenn ich jetzt Auto fahre oder sowas, dann schaute ich da immer mit, probiere halt da noch so ein bisschen rum, weil man da halt einfach Ruhe hat. Und ja, das ist eine von den Sachen, wo ich am ehesten nochmal merke, so kann man noch irgendwie was machen, da kann man noch irgendwie ein bisschen was anderes probieren. Ja, aber ansonsten eine Routine oder sowas habe ich jetzt nicht.
Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich frage das immer nur gerne.
Ja.
Ja, aber ich finde generell, also gerade beim Shouten finde ich das ganz interessant, dass wir jetzt ja schon einige hatten, die ja meinten, dass sie dann auch Unterricht genommen haben. Und wenn es auch Gesangsunterricht ist, weil man ja einfach, wie du schon sagst, die Grundlagen und den Support halt einfach lernt, wie man seine Stimme benutzen sollte, damit man auch noch lange was davon hat.
Das ist richtig.
Ja.
Naja, ich hab's ja die Woche schon mal angesprochen gehabt. Ich hatte das mal in meiner Jugendzeit hatte ich das mal versucht, über YouTube mir selber beizubringen halt. Und das ist halt absolut nach hinten losgegangen. Einfach, weil du nicht die Kontrolle irgendwie hast, so, dass da einer sagt, du machst es gerade richtig oder du machst es halt falsch. So, ich glaube, dass das halt bei vielen, die das halt sich selber beigebracht haben, am Anfang auch so ein schwerer Prozess war, dass die halt sagen, okay, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, wenn da doch mal jemand irgendwie zumindest drauf geguckt hätte, so nach dem Motto. Ich meine, selbst die Großen haben ja dann irgendwann später dann mal irgendwie noch Unterricht genommen, weil sie gemerkt haben, scheiße, ich spucke jetzt irgendwie Blut oder hab so ein Krätzen im Hals, das geht einfach nicht mehr oder ich halte einfach nicht so ein komplettes Set mehr durch. Ja, also ich bin halt immer beeindruckt, weil ich würde es halt immer noch nach wie vor gerne können. Aber mir fehlt halt irgendwie die Zeit, mal so einen scheiß Unterricht irgendwo zu nehmen.
Also als ich angefangen habe, da habe ich dann so auch versucht, sowas wie Heaven Shall Burn zum Beispiel nachzumachen. Mhm. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ja, irgendwie schreist du hier gerade nur die ganze Zeit rum und es klingt null nach dem, was ich da höre. Mhm. Und habe dann einfach eigentlich auch wieder nur ein bisschen rumprobiert und bin dann da gelandet, wo ich jetzt bin. Aber ich glaube, das hätte am Anfang auch mir einiges an Zeit erspart.
Ach, na ja. Man ist ja jung, da heilt die Stimme noch einfach als heutzutage.
Ja.
Genau so funktioniert das, Ronny.
Ja, unbedingt.
Ich fand es ganz spannend. Ronny hatte mir tatsächlich im Vorfeld, bevor ihr unserem Call gejoint seid, erzählt gehabt, dass er sich so ein bisschen mehr mit der letzten Single, also mit der aktuellen Single APM beschäftigt hatte. Und Mich würde dahingegen mal interessieren, was so die Inspiration dazu war, weil Ronny, du hattest mir erzählt, dass es da so ein bisschen auch um die Fanbindung geht, ne?
Also genau, ich habe mir die Lyrics halt eben noch mal komplett durchgelesen. Es hörte sich sehr danach an, dass es jetzt quasi gerade ein Song ist, der so quasi kurz vor einem Auftritt gedanklich bei euch abläuft. So, und dass ihr im Endeffekt jetzt hier so wie so eine Ode an die Fans halt, die euch Energie liefern, das hier alles weiterzumachen im Endeffekt halt und dafür zu leben. Und da, genau, war eben dann die Frage wirklich eben, okay, habt ihr tatsächlich die Inspiration daraus gezogen? Habe ich das richtig gedeutet?
Ist tatsächlich korrekt. Also auch der Text von 8 PM, der ist schon ein paar Tage alt und stammt aus einer Zeit, wo wir sehr regelmäßig Live-Auftritte hatten, wo es einfach lief und es richtig Bock gemacht hat, ne? Und ja, den Sinn dahinter habt ihr schon richtig wiedergegeben oder das Thema. Einfach dieses Adrenalin, was sich aufbaut. Kurz vorher, egal ob du nun auf der Bühne stehst oder davor, das wollten wir einfach ja besingen, sag ich mal. Also, weil es einfach eine einzigartige Stimmung ist. So jeder Konzertgänger wird das irgendwie verstehen, egal wo er herkommt, welche Sprache er spricht.
Ja.
Es ist doch irgendwie immer und auch immer wieder dieser Hype kurz vorher, der sich dann irgendwie entlädt, egal wo du gerade bist. Und ja, das fanden wir, weiß nicht, gerade als Band, die diese so sehr von diesen Live-Auftritten zehrt, fanden wir das als Thema cool. So, und das sollte dann auch ruhig ein Song werden, der ordentlich nach vorne geht. Jetzt keine Ballade, klar, hätte man auch machen können. Alles ist so schön mit euch, aber nö, sollte schon ein bisschen Druck machen, so die Nummer.
Ja, ich finde auch tatsächlich das Thema tatsächlich echt cool gewählt, weil es ja halt dieser Moment unmittelbar davor ist. Und es ist tatsächlich einfach so, es ist egal, welches Genre du hast, wo du herkommst. Es ist immer so dieser ganz spezielle Moment, bevor es losgeht. Und es ist auch egal, ob du unten stehst und wartest, bis die Band oder der Musiker oder Musikerin rauskommt oder auf der anderen Seite, dass du halt auf die Bühne laufst. So, deswegen finde ich das Thema tatsächlich echt cool gewählt. Und es ist halt auch nicht so gängig tatsächlich. Also mir fällt jetzt gerade spontan kein Song von denen ein, die ich kenne, die wirklich den Moment beschreiben. Also das finde ich ziemlich nice als Alleinstellungsmerkmal. Also
Naja, hier, Asking Alexandria, wenn wir schon
es
im
ging mir
klassischen
ja,
Metal-Bereich
ja, aber
bleiben.
es geht ja, es ging mir jetzt mal darum, dass es jetzt aus meinem Bildungsstand ist, sorry. aber ja, natürlich wird du erfindest das Rad nicht neu, aber ich finde es jetzt nicht als super gängiges Thema.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, was ich halt besonders gut an dem Song fand, ist halt eben, dass du diese Energie in dem Song halt eben spürst. Weil es ist halt ein Song, Kresse, wie du gesagt hattest, der geht halt nach vorn, der ist halt energiegeladen und das gibt halt dieses Adrenalin halt wieder. Ne? Du bist jetzt kurz vor dem Auftritt, es geht gleich richtig los, alle gehen sie ab
Genau.
und das gibt dieser Song halt einfach wieder so und das macht einfach Spaß.
Ja, so soll es sein.
Das ist doch gut, das ist euch auf jeden Fall gelungen. Und wenn wir gerade schon bei Live-Auftritten sind, dann will ich nicht nur über den Moment reden. Wie sieht es denn bei euch aus so? Habt ihr dieses Jahr schon Live-Auftritte geplant? Könnt ihr da schon irgendwas erzählen?
Ja, also wir werden unseren nächsten Auftritt mal wieder in einer anderen Konstellation haben, weil bei uns hat sich jetzt so ein bisschen was getan. Und zwar, unser Drummer Simon hat uns leider verlassen und ich als eigentlicher Gitarrist werde jetzt mal die Drums für eine Zeit lang übernehmen, weil wir auch mal schauen wollen, wie das von unserem Sound, auch von dem Bühnensound mit einer Gitarre läuft. Und wenn wir dann tatsächlich mal, nicht so wie jetzt, alles in oldschooliger Basis machen, sondern dass dann tatsächlich auch mal eine Spur über die Anlage läuft, mit den Melodien. So werden wir dann nächstes Mal auf den Start gehen. Deshalb haben wir erstmal eine kleine Pause, aber unser nächster Auftritt ist dann in Bad Oeynhausen auf dem Rockwiese Open Air. Das ist das erste, wo man uns dann mal in dieser Konstellation hören wird.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Sag mal, hast du, weil du jetzt das eben gerade sagst, hast du auch mal irgendwie Drums dann gelernt?
Nope.
Oh, krass. Ne, das Ding ist halt wirklich, weil bei Metalcore habe ich ja immer auch vor den Drummern halt extrem oder generell Metal immer so Respekt, weil die müssen ja schon ordentlich da irgendwie reinzimmern und vor allen Dingen dann auch so eine Koordination hinkriegen. Ne? Du hast ja noch diese Double-Drum-Pads da unten und so weiter und so fort. Das ist halt auch so was, was ich mir immer gerne mal beibringen wollte oder zumindest mal Unterricht haben wollte, halt so Drum spielen lernen so. Und ich weiß halt eben nicht, wie jetzt dann eben dieser Übergang ist, wenn du jetzt eh schon Instrument spielen kannst, ob du dann das halt vielleicht auch einfacher lernst sozusagen halt, weil du ja schon weißt, wie Takt und Co. funktionieren.
Also ich finde, wenn man schon ein Instrument gelernt hat, ist das zweite echt wesentlich einfacher. Mhm. Weil man schon viel mehr von der Methodik kennt, wie man überhaupt lernt. Und gerade in dem Metal-Bereich ist ja wirklich auch auf der Gitarre viel einfach wirklich jahrelanges am Metronom sitzen. Mhm. Beziehungsweise wir schreiben unsere ganzen Songs immer Guitar Pro und die haben ja so einen Geschwindigkeitstrainer und sowas eingebaut.
Ja.
Und letztendlich ist es ja, du startest sehr langsam und wirst immer langsam und konstant immer schneller. Und auf dem Schlagzeug ist es prinzipiell nichts anderes.
Okay.
Also.
Ja, ich hab.
Und wenn man schon mal die Songs kennt, dann kann man ja ganz einfach sie vereinfachen und dann immer, je besser man wird, kann man sie immer schwieriger machen und jetzt in dem Fall immer originalgetreuer. Und dann, ob das jetzt Gitarre, Bass oder was ist, ich sag mal, wenn du es über einen Zeitraum von ein paar Jahren irgendwie 2-3 Mal die Woche geschafft zu üben, dann wirst du schon mit der Zeit relativ gut.
Ja.
Ja, ich meine, im Endeffekt kann man ja prinzipiell gerade an Instrumenten alles lernen. Das ist halt, glaube ich, so eine Gedulds- und Übungsfrage.
Und wie gnädig deine Nachbarn sind.
Ja, das ist richtig. Und wie gnädig deine Nachbarn sind. Das ist vollkommen korrekt. Ja gut, und wie, ich glaube, also gerade beim Schlagzeug, finde ich, kommt es ja auch, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie gut multitaskingfähig man ist. Weil ich zum Beispiel, also ich wollte mal als Kind Schlagzeug lernen und durfte es nicht, hatte dann Gesangsunterricht und Klavier, ganz klassisch. Und als ich es dann später versucht habe, ich bin einfach nicht fähig dazu. Also so Klavier und Singen geht, Gitarre und Singen fällt mir zum Beispiel schwieriger und Schlagzeug ist für mich, also ich bin null multitaskingfähig. Also meine Motorik gibt da einfach auf. Ich glaube, es würde mit der Zeit, wenn ich es mir hart antrainieren würde, auch funktionieren, aber ich finde, man sollte eine Affinität zu Multitasking haben, tatsächlich, die ich nicht besitze.
Ich bin damals in der Schule, bin ich in diese Musikverein-Falle getappt. Da gab es quasi die Musikschule Fröhlich, die sozusagen immer hier Kurse angeboten haben.
Oh, Name-Dropping.
Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch existieren, ehrlich gesagt. Die hatten halt damit geworben, dass du quasi halt mit einem simplen Instrument anfängst, um quasi die Tonleiter und alles halt zu lernen. Und dann gehst du rüber zu dem Instrument, was du willst. In meinem Fall war das damals tatsächlich, ich wollte gerne in die Drum-Richtung halt gehen, so. Und angefangen.
Blockflöte lernen.
Ne, pass auf. Und ich musste anfangen mit der Melodika. Melodika ist im Endeffekt eigentlich ein Klavier, was du halt bläst, sozusagen. Also, mhm, du hast halt wie so eine Blockflöte, so musst du es vorstellen. Und dann hast du aber eben am Endstück halt wie so ein klavierartiges Tastending oder so ein Mini-Keyboard, ohne dass du halt elektronische Sachen drin hattest. Und hast dann da irgendwie schön deinen Quatsch gemacht, so. Und dann konntest du das relativ gut nach einem Jahr, sag ich mal. Und dann war die nächste Stufe, ja, jetzt holt ihr euch alle eine Klarinette, so wie heißt das Scheißding hier, dieses Blasing, wo du quasi halt so, also was auch mit Tasten halt ist und was du immer quasi so aufziehen musst irgendwie. Was auch irgendwie auf Luftbasis.
Ein Akkordeon?
Ja, Akkordeon? Genau, ein Akkordeon, exakt. Das war dann die nächste Stufe. Vielleicht, jetzt reicht's. Weil es,
okay, das ist schon, ja.
Weil es
ja
war überhaupt nicht mehr in die Aussicht, dass wir in irgendein anderes Instrument kommen irgendwie, weil dann nämlich sich irgendwann mal rausgestellt hatte, dass du hättest nach der Schule noch mal extra in diesem Verein eintreten müssen und dann kannst du vielleicht in irgendeinen Kurs kommen, wenn er denn nicht voll ist. So, und dann, ja.
Ja, aber wer kennt das Thema nicht, ne? Die klassischen Tonleiter auf dem Schlagzeug spielen.
Ja,
klar.
Ganz klar.
Also so habe ich auch Schlagzeug gelernt, ne? Also eine Tonleiter hoch und runter.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Das war so Schulzeit, das war irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass wir dann irgendwie in der Mittelschule gab es nochmal so einen Versuch, halt die Kinder zu kaschen, aber mit Klavier. Und wir hatten da Bock drauf. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ich fand es jetzt nicht schlecht. Also viel schlimmer fand ich Blockflöte. Ich musste nämlich von meiner Grundschule aus Blockflöte lernen. Also da fand ich Klavier schon.
Wie viele Leute hast du mit My Heart Will Go On genervt?
Was, beim Klavierspielen oder was?
Nee, auf der Blockflöte.
Nee, ich habe tatsächlich nicht auf Blockflöte gespielt. Wir hatten, ich war da in der Grundschule, also wir haben nur so Kinderlieder gespielt. Also tatsächlich war My Heart Will Go On da nicht dabei.
Aber das fand ich war ja gerade, das war ja gerade die Scheiße an der ganzen Sache. Also wo die damals damit kamen, irgendwie, okay, ihr könnt jetzt hier nochmal Klavier lernen, dann war es aber nicht so, okay, dann lernen wir auch mal wirklich irgendwelche bekannten Songs oder sowas halt. Es gibt ja durchaus viele Pop-Songs, die halt auf Klavierbasis halt eben sind. Nee, dann waren es halt wieder diese klassischen Konzertsachen irgendwie von Bach und Co., wo die sagen, hab ich aber keinen Bock drauf, Leute. So, dann lasst mich doch wenigstens mal irgendwie was von den Beatles spielen von mir aus, so. Ist doch kein Problem, dann ich meine, ich habe mir Yesterday dann mal selber beigebracht, das ist ja gar nicht so kompliziert im Endeffekt, so. Aber wenn es nach denen gegangen wäre, wäre das ein No-Go gewesen.
Ja, es kommt halt, glaube ich, dann immer auf den Lehrer drauf an oder auf die Lehrerin.
Ja. Naja.
Ja, der letzte Überschneidungspunkt, den wir mit der Blockflöte hatten, war, dass wir mal einen Aushilfsgitarrist für eine Zeit lang bei uns hatten, der sich tatsächlich eine Blockflöte geholt hat und ausschließlich My Heart Will Go On gelernt hat, im Backstage-Bereich laut, dass er alle nervt.
Oh, so Gott. Das war aber schon irgendwie ein bisschen witzig.
Das war ultra witzig.
Also er war auf jeden Fall
Grüße an Jasper von SU Left.
Ja.
Naja, ich sag mal so, wenn er da so eine Routine reinkriegt, dass er quasi nach dem Konzertauftritt, wenn die anderen halt alle abbauen, dann eben das nochmal da so am besten gibt, könnte er es schon schaffen, dass die Crowd halt eben mitsingt. Ich meine, das ist ja in den Umbaupausen halt keine Seltenheit, dass irgend so ein Popsong gespielt hat und jeder kennt den Text dazu.
Hm. Tja.
Prinzipiell, er hat es halt so gemacht, er hat es immer und überall gespielt.
Ja, konsequent, würde ich sagen, konsequent.
Ja. Ja. Juhu. Nochmal zurückzukommen zu euren Singles. Ich habe nämlich noch eine Frage zu Revenant gehabt. Weil ihr habt ja jetzt auch gesagt gehabt, das ist ein Song gewesen, den habt ihr halt eben auch geschrieben, als ihr so viel, also als ihr monatelang halt eben Pause hattet und dann wurde es halt durch Corona eben noch länger. Ich habe so ein bisschen die Vibes von Parkway Drive gehabt. So, war das da auch so eine leichte Inspiration, die da mitgespielt habt, oder ist das ein bisschen unbewusst gewesen?
Oh, ist das jetzt der Moment, wo ich meinen Parkway-Drive-Hate auspacken kann?
Ey, ich sag mal so, du bist bei uns im Team stehst du nicht alleine da. Da gibt's einige, die das neue Zeug nicht gut finden.
Tja, also eigentlich, also du meinst bestimmt Wild Eyes, oder?
Ich weiß es nicht. Ich war ja fast drauf und dran zu gucken, ob es nicht sogar irgendwie ein Cover war von Parkway Drive, aber ist es nicht so. Nee, keine Ahnung. Also, generell halt so, es hatte irgendwie Vibes von Parkway Drive gehabt, aber jetzt, es hat mich nicht an einen bestimmten Song erinnert.
Ja, also tatsächlich das Album, da fing es schon so an, dass es für mich so ein bisschen mehr bergab geht mit der Mucke von Parkway Drive.
Ja.
Also natürlich, uns hat das früher sehr geprägt und auch das Rumgeriffe wurde uns, also ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel August Burns Red gehört, aber uns wurde immer gesagt, ey, ihr klingt wie August Burns Red. Dabei wollte ich eigentlich eher so klingen wie eine Mischung aus Texas in July oder Parkway Drive.
Ja. Yeah.
Und dadurch, dass das halt uns so beeinflusst hat, können wir halt die Einflüsse nicht abstreiten.
Mm.
Aber also ich hatte immer eher die Sorge, dass es zu sehr wie Ghost Inside klingt. Aber das ist wahrscheinlich, die Brücke ist wahrscheinlich zu weit.
Na?
Aber ja, das.
Also vielleicht nicht, Song, vielleicht nicht bei dem Song, aber da kommen wir später noch dazu.
Der Song ist relativ besonders, weil es so das erste Mal war, dass wir einen Song geschrieben hatten, der irgendwie die 10.000 Klicks geschafft hat.
Ja.
Und das, wo es uns schon zehn Jahre jetzt gibt, und letztes Jahr ist es dann das erste Mal so gewesen, dass der halt irgendwie ein paar mehr Leute außer so unseren direkten Umkreis irgendwie interessiert hat oder gefallen hat.
Mhm.
Und das ist für uns schon relativ besonders.
Und ich glaube, das war auch der erste Song.
Das ist jetzt für uns auch so die Zeit.
Was?
Genau, der erste Song, den wir halt haben professionell mixen und mastern lassen.
Mhm.
Und auch der erste Song, wo wir Klinggesang mit drauf hatten.
Genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen.
Ja, Props an den Gesangstrainer von Luke.
wir haben es bei den Two Remember auch probiert und haben uns dann entschieden, lass uns das mal nicht machen.
Ja, muss ja nicht. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, also wenn ich mir das erste Asking Alexandria-Album anhöre, da haben sie es ja auch manchmal, hat das ja versucht, und das hat nicht gut geklungen. Deswegen haben sie, glaube ich, bei den meisten Songs dann eben eher gesagt gehabt, ja, lass uns einfach irgendwie schreien und dann vor allen Dingen auch so gemeinsam irgendwie Worte ins Mikrofon schreien, so gemeinsam. Das ist, glaube ich, das Beste und das, was noch am nächsten an Klingengesang rankommt.
Ja, die guten Crew-Shouts von 2006 bis
2010. Ja, 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 ja.
Boah, ich fand's ultra geil. Super, hat das richtig abgeholt damals.
Ja, auf jeden Fall. Weil ihr habt's ja auch tatsächlich benutzt halt. Das fand ich halt schön. Das ist ja auch wieder sowas halt, so das pure Nostalgie eigentlich.
Oh ja.
Aber wenn wir ja sowieso
jetzt hatten
gerade
wir ja.
Ja, genau. Okay, ja. Ich glaube, wir wollen auf das Gleiche hinaus.
Ja, genau. Aber du kannst die Frage gerne stellen, wenn du möchtest.
Weil wir ja gerade sowieso über Singles reden, wir hatten ja jetzt tatsächlich die große Ehre, einen Song von euch hören zu dürfen, den ihr noch nicht released habt. Und ihr meintet ja, ihr würdet gerne drüber sprechen, deswegen würde ich euch jetzt dafür einfach mal die Bühne geben. Erzählt mal was über euer neues Lied, was rauskommen soll demnächst.
Es ist sehr gut.
Ja, das kann ich auch bestätigen. So ist nicht.
Smooth.
Folgt uns, ciao.
Ja, also der nächste Song, den wir rausbringen. Ja, Kresse, mach du mal, ich habe eh zu viel Redeanteil.
Also ich sag mal, stilistisch geht das eher wieder in die Richtung Revenant, würde ich sagen. Mhm. Nicht nur 100% geknüppelt, sondern ein bisschen wechselhaft. Vielleicht ist auch Klingengesang drin, wer weiß. Ja, weiß ich nicht. Also wie kann man einen Song beschreiben noch? Also er ist schnell, es ist Metalcore. Thematisch kann Lennart vielleicht was dazu sagen, worüber es textlich handelt. Ganz grob.
Ja, also der Song ist. Ich gucke so ein bisschen zwiegespalten auf den Text, weil der Song, den spielen wir auch schon länger. Mhm. Und auch den Text, den habe ich vor einer ganzen Weile geschrieben, in einem Zeitpunkt, wo es mir echt nicht besonders gut ging. Mhm. Und ich war in der Zeit extrem gut darin, die Schuld bei den Leuten in seinem Umkreis zu suchen. Mhm. Und man selber hat immer alles richtig gemacht und es waren immer alle anderen. Und man hat sich über die Fehler von allen anderen total aufgeregt, während man natürlich, wenn man selber einen Fehler gemacht hat, immer gesagt hat, ja, aber bei mir müsst ihr ja die ganzen Umstände mit betrachten, hat aber gleichzeitig die bei den anderen Leuten nicht gesehen. Und gleichzeitig ging ja noch eine Beziehung in die Hose damals. Und da kam relativ viel zusammen. Mhm. Und damals war ich dann relativ eklig, auch zu meinen Freunden, wie ich das jetzt sagen würde. Oder nicht eklig, aber nicht fair. Mhm. Und der Song stellt so ein bisschen das Gefühl dar, dass du wirklich von allen Seiten behackt wirst und so denkst, dass jetzt kaum noch was fehlt, bevor du wirklich komplett explodierst. Aber man muss ja da sagen, wenn es einmal eine Zeit lang so geht, ist okay. Aber man muss auch manchmal ganz kritisch von außen auf sich gucken und sagen, hey, sind es wirklich alle anderen, die gerade falsch sind, oder ist das vielleicht was bei dir?
Das ist so ein wichtiges Thema. Also ich fühle das total, ich finde Selbstreflexion ist einfach so unglaublich wichtig. Deswegen finde ich das auch ganz cool, dass du das tatsächlich so beschreibst, dass man mal die Schuld bei sich suchen sollte und nicht immer nur bei allen anderen. Das ist, finde ich, ein gutes Thema und auch eine gute Sicht der Dinge tatsächlich.
Ja, was jetzt so schwierig ist, in dem Moment merkt man das immer nicht.
Nee, ist so. Also ich
und man das ist ja wirklich der festen Überzeugung, dass die Schuld bei allen anderen liegt.
Ja, das stimmt. Und ich finde, den Punkt zu finden, wann du erkennst, dass es nicht nur alle anderen sind, sondern dass man sich auch mit sich selbst beschäftigen sollte, ist unglaublich schwierig zu erreichen für manche oder auch generell so. Also ich kann es sehr gut nachempfinden. Also ich fühle das tatsächlich.
Ja, und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie hassen sollte oder irgendwas, man muss sich ja schon so akzeptieren, wie man ist, aber das heißt ja nicht, dass man auch mal selbstkritisch an sich rangehen kann und auch mal über sich hinauswachsen kann, mal wieder Leuten, denen man in den Hintern getreten hat, eine Hand reichen und sagen, hey, das tut mir leid, und dann kein Aber dahinter sagen, sich nicht rechtfertigen, sondern einfach mal für seine Scheiße einstehen,
ja,
und daraus lernen und wachsen.
Hm.
Und Birgit, das ist der Punkt vor der Einsicht.
Ja. Der hat auch seine Daseinsberechtigung.
Ja. Naja, aber da entsteht auch gerade ein neuer Song drauf und das werden wir auf jeden Fall auch so thematisieren, aber es war damals ein legitimes Gefühl, deshalb sehe ich nicht den Text jetzt zu ändern, aber ich finde, man muss es halt trotzdem einordnen können.
Mhm. Ja, außerdem ist das schon aufgenommen,
wir ändern den Text eh nicht mehr.
Ja. Das dann sowieso. Ja, aber ich finde, es ist auch okay, wenn man so einen krass negativen Text hat und so ein krass negatives Gefühl besingt. Also meine Debütsingle zum Beispiel ist auch wahnsinnig negativ. Meine Mitbewohnerin kritisiert das auch permanent, dass sie das Lied wirklich sehr negativ findet. Aber bei mir war das damals auch so. Ich hatte den Text geschrieben in einer richtig, richtig beschissenen Zeit. Und das ist halt einfach, und ich habe das jetzt auch so stehen lassen. Ich bin unglaublich stolz auf das Lied, aber ich weiß auch, dass es unglaublich negativ im Text ist. Ist einfach so. Und deswegen,
es ist ja auch so, es gibt unzählige andere Menschen da draußen, die jetzt gerade in dieser Situation sind. So. Und,
genau.
Wer weiß, vielleicht stolpert ja irgendwer mal über Melody of My Heartbeat bei Spotify und hört sich das Lied an, liest den Text und denkt sich, ja, Mensch, ich fühle mich, weiß nicht, irgendwie bin ich nicht alleine so damit. Ne? Also es gibt auch andere Menschen scheinbar,
genau, es geht,
die sowas
fühlen. Ja, genau, es geht ja um das Connecten einfach und gerade Musik ist ja ein unglaublich gutes Instrument zum Connecten.
Korrekt, genau.
Ich wollte sagen, dass das im Endeffekt repräsentieren ja die Songs euch sozusagen halt und wenn ihr halt eben, sag ich mal, in so einer Phase seid oder jemand von euch sozusagen und er möchte jetzt gerade eben das zum Ausdruck bringen, dann ist es halt das Ventil. So, dann kannst du jetzt auch nicht sagen, naja, da musst du. Nee, das ist halt einfach so. Ich meine, kannst du ja bei jedem Künstler halt gucken. So, da gibt es halt mal den einen, der malt ein Bild in seiner schlimmsten depressiven Phase und ist Jahre später so, naja, war eine dunkle Zeit, heute würde ich es anders machen. Weiß ich nicht. Also, ich finde es eigentlich schon ganz okay, wie er das halt eben so macht. Rein, wenn man jetzt mal von dem Song halt ausgeht, instrumental, wir haben ihn ja vor uns eben anhören dürfen halt. Ich finde den gerade auch, was halt so die Instrumente angeht und so, finde ich den krass, weil ihr halt eben so Elemente habt, mit denen ihr halt spielt. Du hast halt viele klassische Sachen dabei, die man im Metalcore hat. Eben, du hast mal schnellere Drums, mal langsame Drums, mal hast diesen typischen halt eben One-Beat, kannst du eigentlich sagen. Dann hast du halt eben so ein bisschen was halt, wo links, rechts eben mit dem Gehör halt eben gespielt wird, so. Ich fand das halt eben auf musikalischer Basis halt eben sehr, sehr spannend. So. Ich habe auch zu euch im Vorgespräch gesagt, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich 8PM besser finde oder den dann jetzt eben so, wenn er dann rauskommt. Weil beides, finde ich, hat für mich gerade so einen richtig guten Vibe eigentlich.
Ja, das hört man gern, danke.
Perfekt.
Tja, scheitert gerade daran, dass wir ein Musikvideo drehen müssen. Wenn einer von den Hörern hier eine Lagerhalle hat, nee, wir sind tatsächlich gerade hier so ein bisschen am Locations abklappern, dass wir irgendwo ein Musikvideo drehen können und da sind wir immer so ein bisschen auf der Suche, weil das im Hannoveraner Raum echt schwer ist, weil alles, was wir cool finden, wird ultra teuer vermietet,
ja.
Und wir sind ja nun mal jetzt auch keine Ultra-Budget-Band und da müssen wir halt schauen, zugehen und was, und wir könnten auch bei den Musikvideos anfangen, ein bisschen kreativer zu werden und nicht, wir spielen alle zusammen in einem Raum oder an coolen Orten irgendwie unsere Songs.
Mhm.
Aber genau das wollen wir nochmal machen.
Lagerhalle, sagst du. Muss es unbedingt Hannover sein oder wärt ihr auch jetzt bereit zu sagen, wir machen jetzt irgendwie Umland oder Bremen zum Beispiel jetzt halt? Weil ich weiß, bei mir im Dorf könnte ich vielleicht jemanden mal fragen, der hat halt so ein, der macht halt, glaube ich, für so Hochzeiten oder so bestimmte Veranstaltungen, hat er so wie so einen Limousinenservice so. Und die Autos stehen bei ihm halt in so einer Lagerhalle drin. So. Vielleicht lässt er ja mit sich reden so. Also zumindest, ich kenne halt den Vater halt eben und ihn. Der Vater ist halt unser Steuerberater und ich könnte mal anfragen, aber müsst ihr halt sagen, ob euch der Anfahrtweg halt zu weit ist, weiß ich halt nicht.
Also ein, zwei Stunden Fahrt ist schon in Ordnung.
Ja, klar.
Ich frage mal nach, mal sehen, was rauskommt.
Also ich finde, so tiefer als Köln wird immer schwierig.
Ja, ich kann
nach München
helfen.
Wollen wir jetzt nicht.
Ich kann euch nicht helfen, ich wohne in Leipzig, das ist dann schon mal noch eine ganze Ecke.
Ja.
Kommt wohl.
Du hast ja gerade schon von deiner Band gesprochen oder von deiner Musik. Wie ist denn dein Künstlername und wie heißt der Song, von dem du gerade gesprochen hast?
Ach so, also ich bin Solomusikerin. Mein Künstlername ist Lia Vase, also Lia, so wie mein Discord-Name, und Vase, V-A-S. Und der Song von
dem. Dann beschreibe mal deine Hörer, wie dein Discord-Name ist.
Ach so, ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade nur, mein Discord-Name ist Lia, L-I-J-A. Und der Song, von dem ich gerade gesprochen hatte, ist Feel Pain.
Cool, werde ich auf jeden Fall mal anhören.
Sehr gerne.
Und dann hörst du dir gleich noch danach, oh Gott, scheiße. Jetzt komm, hilf mir kurz, Mika. Es ist Forever, oder? Oder hieß der anders?
Meinst du Do You Remember?
Ja.
Ja, also Do You Remember ist das komplette Gegenteil von Feel Pain, weil Do You Remember ist ein Song, den ich für meine beste Freundin geschrieben habe. Und dazu habe ich auch ein ganz, ganz tolles Musikvideo gedreht mit einem guten Freund von Ronny und mir. Genau, den kann ich gerne auch anhören. Feel Pain ist halt mehr die rockigere Richtung. Do You Remember ist halt Synth-Pop. Also, ja, genau.
Genau, also der.
Ein bisschen variabel unterwegs.
Ja, ja, aber der erinnert mich tatsächlich mehr so ein bisschen an Deepish Mode, muss ich tatsächlich sagen. Und da kriegst du mich ja mit sowas.
Das ist schön. Das freut mich ja.
Ja. Ja, cool. Dann haben wir es eigentlich schon fast. Also, Fragen habe ich tatsächlich keine mehr. Aber. Ich würde tatsächlich sagen, so die letzten Worte gehören euch. Also ihr könnt quasi das nutzen, um irgendwie Promo für euch zu machen, um irgendwie auf ja eure Live-Auftritte nochmal hinzuweisen oder auf eben, was eben noch so kommt. Also haut einfach raus.
Was hältst du davon, wenn wir es mal andersrum machen und einfach mal dich fragen oder ihr, die ihr in Suling wart, habt ihr noch irgendwie konstruktive Kritik für uns, für unseren Auftritt? Wir hören uns immer gerne die Sicht von Leuten an, die da irgendwie mehr Künstler sehen und die einen auch eine ehrliche Rückmeldung geben können, weil so ein betrunkenes jo, geil, das hilft dann immer nicht so richtig viel.
Das hilft nur dem Ego in dem
und
Moment.
Die andere.
Ja, also ich muss halt tatsächlich sagen, was, glaube ich, für mich euer Manko war, ist halt, dass die Technik vor Ort eine Katastrophe war. Also ich muss das so sagen, wie es ist. Also da, wo ich stand, muss ich sagen, habe ich halt den Shouting-Part kaum verstanden, aber dafür konntet ihr, glaube ich, nicht, sondern der Techniker, der euch abgemischt hat hinten, hätte da ein bisschen besser drauf achten müssen, wie es ist, wenn die Crowd drin ist. Also das war halt tatsächlich das, womit ich extrem zu kämpfen hatte, weil halt das Mikro zu den Instrumenten nicht gut abgepegelt war. Also das war halt einfach richtig schade, weil ich echt da stand und dachte, oh mein Gott, das ist einfach nur laut und ich verstehe kaum was. Das ist halt, weil ich mir im Nachhinein dann eure Musik angehört habe und dachte mir, es ist so schade, weil es hat so viel geschluckt. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn bei den Leuten vorne, ich stand relativ weit hinten an der Seite und da kam leider nicht so viel an, was mir für euch einfach ein bisschen leid getan hat, von meiner Sicht aus jetzt. So.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich stand ein bisschen mehr mittig halt. Weil ich gedacht habe eben, okay, die Akustik ist dort besser, weil den ersten Song oder so ein bisschen das Teil des ersten Songs habe ich quasi auch so an der Seite halt gestanden und bin dann aber auch so ein bisschen mehr in die Mitte und muss es aber auch sagen, tatsächlich, also ich habe den einzigen Song, den ich wirklich richtig gut mitgekriegt habe, war tatsächlich Revenant. Und alles andere, muss ich tatsächlich zustimmen, es war halt sehr laut und du hast halt gemerkt, dass das du, Luke, halt versucht hast, gegen die Instrumente irgendwie anzukämpfen, so. Und das hatten wir aber auch dann später noch am Abend bei Bucketlist gehabt. Und ich weiß, dass zum Beispiel Headgear, die hatten halt wieder ihren Hausmann mit dabei gehabt, den Patrick halt, der bei denen immer die Abmischer halt macht. Und ich habe keine Ahnung, wie der das hinkriegt sozusagen halt, ob die das schon vorher irgendwie einstimmen. Die Abmischung bei euch und bei Bucketlist, die war leider nicht so gut halt eben. Aber wie gesagt, dafür könnt ihr halt eben wenig.
Ja, eben. Aber um auch was Gutes zu sagen, damit ich jetzt nicht wieder die Meckertante bin, ich finde aber, dass ihr eine tolle Bühnenpräsenz hattet. Also man hat gesehen, dass ihr dafür lebt, das zu machen, auf der Bühne zu stehen.
Das muss ich auch sagen, das ist mir halt auch aufgefallen. Du hast ja manchmal das Problem, dass halt gerade die erste Band es sehr schwer hat, die Crowd erstmal reinzukriegen. So. Und bei euch war es tatsächlich so, dass irgendwie schon in der Mitte des ersten Songs alle richtig abgegangen sind und dann auch wirklich bis zum Schluss halt eben dran geblieben sind. Es war halt nicht so, also ich habe tatsächlich von größeren Bands bei Auftritten das so erlebt, dass die Leute vielleicht zwei, drei dann irgendwie so in der Mitte standen und mitgemacht haben und der Rest halt so an der Seite stand und das halt eigentlich echt. Also nicht respektvoll gegenüber der Band irgendwie vorne stand, war. Bei euch war halt gleich Halligalli irgendwie von Anfang an. Also da kann man echt sagen, ihr wisst schon, was ihr da tut da oben.
Das hat uns aber auch überrascht. Das Publikum war sehr sprungfreudig.
Ja.
Weil man kann tatsächlich manchmal sehen, wenn die Leute weniger im Metalcore sind und eher im Death Metal, dann hüpfen die nicht, die wollen Headbang. Mhm. Und da wir in unserem ersten Song viel mithüpfen, können wir da immer so ein bisschen den Vibe von dem Publikum mitkriegen. Und da waren alle Leute, die da waren, echt cool drauf. die haben da richtig Bock drauf gehabt.
Wie war das für euch auf der Bühne generell? Weil die ist ja jetzt nur auch nicht die größte gewesen halt. Also habt ihr da manchmal auch Angst, dass ihr euch da irgendwie im Weg steht oder so?
Das kommt durchaus mal vor, so, dass man sich gegenseitig anrempelt. Niemand wurde, glaube ich, bisher verletzt.
Ja.
Fragezeichen, weiß ich nicht.
Also ich sag mal so, ich bin der erste Sänger in der Band, der noch keine Gitarre ins Gesicht bekommen hat.
Das okay, ist auch ein Achievement.
Alles zurück.
Ja, wir hatten mal eine Show, Shoutout an Raising Insane, die haben das organisiert, deren Springsane Festival, wo noch unser alter Sänger Jens dabei war. Mhm. Und der war zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut drin und in einem Sprungteil dachte er, es ist ein Breakdown. Und da hat dann doch Gitarrenkopf und Lippe sich getroffen und der hat auf Black Metal Basis dann mit blutender Lippe den letzten Song gesungen. Und naja, das ist Blut noch schon geblieben.
Ich finde auf jeden Fall schon mal schön, dass du sagst noch. Wirkt nicht, als ob du das noch planst. So gar nicht.
Na, er ist ja erstmal auch hinter den Rums verband, also. Vielleicht fällt mir
jetzt kann ich dich nur mit Sticks da rum
oder so.
Ich würde gerade sagen, du schmeißt dich dann einfach mit Sticks. Das geht alles. Ja.
Würde ich verstehen.
Ja, vielleicht haben wir jetzt ja sogar mehr Platz auf der Bühne, jetzt wo vorne nur drei Leute rumhampeln.
Ein Traum. Noch gar nicht drüber nachgedacht.
Adam, müsste es so sein, ja.
Ja, nicht, dass ihr dann nicht mehr wisst, wohin mit dem ganzen Platz, ne? Also.
Ja, das will ich
wissen. Steht Kressemann nicht zweite Reihe.
Ja, das ist auch, würde ich dankbar annehmen.
Ja, cool, sehr schön. Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank an euch, dass ihr da wart und die Zeit gefunden habt,
danke
mit uns
für die
zu sprechen.
Einladung.
Immer gerne, danke. Immer gerne.
Ja, ist unser erster Podcast, wie du in unserer Professionalität unschwer erkennen kannst.
Alles gut.
Nee, der zweite tatsächlich.
Aber du meinst jetzt nicht das Instagram-Live-Ding?
Doch. Egal. Ronny, dein Wort.
Ja, wie gesagt, also nochmal herzlichen Dank, dass ihr da wart. Checkt auf jeden Fall mal Melody of My Heartbeat aus. Das ist feinster Metalcore. Ich glaube, also wenn ihr sagt irgendwie, okay, Architects, Bring Me the Horizon, so, das ist jetzt alles irgendwie nicht mal so der Metalcore, den wir gerne hätten. Wir möchten gerne das alte Zeug von Asking Alexandria und Co. haben, dann ist das hier eure Schiene. Und dann will ich auch keine Beschwerden mehr hören. Die zwei, die ich meine.
Genau, jeder, der sich bei Seeing Red angesprochen gefühlt hat.
Ja, ich wollte gerade nämlich drauf zu sprechen kommen, so, ne? Ich will die zwei, die ich ja explizit meine, die wissen schon, wen ich hier anspreche, so. Deswegen auschecken, bitte. Und ja, ich sage natürlich auch danke an Mika, dass du wieder da warst.
Ja, sehr gerne.
Immer eine Freude.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und auch danke an alle ZuhörerInnen bis hierhin. Und beim nächsten Mal, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also es kann sein, dass wir, glaube ich, Revolving Door da haben oder, was hast du gesagt, Volos, ne?
Oder es müsste aber erst Revolving Door sein und dann Volos.
Ja, genau. So, das könnten dann so die nächsten sein. Oder es gibt eine Labo-Folge. Ihr werdet es hier erleben. Wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Ciao.